Morgen, es ist Samstag, der 24. Januar 2026 und ihr hört Nacktes Niveau, den Podcast auch für Wochenendexpeditionen nach Grönland. Mein Name ist seit über 46 Stunden Paul Brandenburg und auch meine alte Bitte wird niemand durch Strafzolldrohungen loswerden, die nämlich um den allerkleinsten Teil eures Geldes, denn dieser Podcast hat keine relevanten Werbeeinnahmen oder Sponsoren und darum bitten wir euch wie immer sehr herzlich, haltet uns mit eurer direkten Spende auf Sendung. Nacktes Niveau und die Arbeit unseres Teams sind nur dadurch möglich. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auch diese Woche bitte auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Damit wieder zu unserer heutigen Runde. Aus dem Westen der Republik ist der Gründer und Vorsitzende der Good Governance Gewerkschaft im Haus Marcel Lute und aus Österreich die eine, die ewige Journalistin, Moderatorin Milena Preradovic. Ich grüße euch hier beiden.
Die ewige Milena.
Du kannst auch alles ins Negative drehen.
Nein, amüsiere mich. Mach weiter.
Ja, jawohl. Ja, der Grönland-Einsatz, die heldenhafte Grönland-Mission Deutschlands ist zu Ende. Und Milena, du kommst nicht dran vorbei. Als Gründerin, Vorsitzende und natürlich einzige Großmeisterin des Ordens vom Heiligen Strick für Meinungsfreiheit, müssen wir das mit einer Einsatzmedaille belohnen, was da stand. Deutsche Soldaten waren ganze 46 Stunden oder knappe 46 Stunden auf Grönland und sind dann, wie sie erst noch versuchten, zwischenzuschieben, plangemäß wieder abgezogen. Das mit dem plangemäß hat dann nicht ganz funktioniert, weil sie sonntagabends plötzlich in eine Chartermaschine mussten und überhastet abreisten. Aber nachdem Onkel Donald mit den Fingern schnipste, waren sie dann wieder weg. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob man sich noch mehr blamieren kann als Staat, der angeblich eine eigene Armee betreibt. Aber es schreit doch nach einer Medaille. Die Frage ist nur, für wen, oder? An Pistorius jetzt oder an die einsetzenden Soldaten? Oder wen ehrt man für dieses peinliche Stück?
Fritze natürlich. Fritze Merz kriegt den Idi Amin-Orden am faulenden Bande.
Nein, im ewigen Eis. Das ist eine Sonderausführung.
Für Feigheit, Unfähigkeit. Ich weiß es gar nicht. Man kann gar nicht sagen, wofür der den überhaupt bekommen kann. Also, aber reden wir jetzt über Grönland oder wolltest du nur das
wissen? Das ist der Grönland-Einsatz, den muss man hervorheben. Ich wundere mich ja, Marcel, dass sowas passieren kann. Und trotzdem, Boris Pistorius, der ist ja technisch eigentlich verantwortlich, weil die Verfassung sagt ja, in Friedenszeiten, formal, verfassungsmäßig haben wir die ja noch, auch wenn die Kamarilla sagt, es ist noch nicht Krieg, aber auch nicht mehr Frieden, aber verfassungsrechtlich haben wir ja Friedenszeiten. Und in denen, soweit ich informiert bin, ist ja der Verteidigungsminister Oberbefehlshaber der Truppe. Du weißt es bestimmt, weil Ralf Schuler von News hat dich ja gerade zum Juristen ernannt. Du kannst es sicher sagen.
Ja, also richtig ist in der Tat, dass der Verteidigungsminister in Friedenszeiten zuständig ist, der Bundeskanzler in Kriegszeiten zuständig wäre und dass es diesen ominösen Spannungsfall ja auch eher als, ich sag mal, Neologismus der letzten Jahre gibt und man vorher sehr sauber zwischen Krieg und Frieden unterschieden hat. Warum Herr Pistorius im Übrigen hier jetzt nicht hinreichend durch den Kakao gezogen wird, dürfte damit zusammenhängen, dass der meines Erachtens in letzter Zeit medial völlig untergetaucht ist.
Ja, aber wie schafft er das? Ich meine, er muss doch den Polemerie für Grönland eigentlich jetzt bekommen.
Er schickt den Laschet vor.
Moderne Verwirrungstaktiken.
Auch Frau Kallas ist reingefallen auf den falschen Pistorius.
Müsste man aber, Paul, um auf deine ursprüngliche Frage einzugehen, ehren müsste man, denke ich, hier ganz eindeutig Donald Trump, weil er einmal mehr dem Westen, dem sogenannten, also dem europäischen Westen, den Spiegel vorgehalten hat und gezeigt hat, wie lächerlich dieses gesamte Agieren der Regierungen, ob jetzt in Kopenhagen oder in Berlin oder in Brüssel oder in Paris gerade eigentlich ist.
Ja, das macht das Ganze dann gleich wieder so ernst, aber da hast du natürlich recht. Also das, am Ende ist es Trump, der hier die Europäer vorführt. Trotzdem bin ich erstaunt, wie teflonartig das an Boris Pistorius vorbeigeht, Milena. Er ist immer noch der beliebteste Politiker Deutschlands. Also nach den staatsmedialen Umfragen.
Ja, die Leute wissen nicht, wen sie sonst nehmen sollen. Ich meine, das ist völlig irrelevant. Auch diese Beliebtheitsskala. Es ist doch viel spannender. Die Trump-Show ist doch viel, viel spannender. Ja?
Kommen wir zu dir.
Und das ist ja großartig. Ich meine, es gab in den letzten Tagen nur ein einziges Thema. Überall. Und das war Trump. Ja. Das muss man erst mal schaffen. Ja? Stell dir mal vor, der Merz versucht sowas. Ja.
Hat er ja.
Nicht wirklich. Und noch immer hat überhaupt niemand oder kaum jemand kapiert, wie man Trump lesen muss. Das ist schon erstaunlich, weil der war ja schon mal an der Macht. Ja. Trump ist kein Politiker, der ist ein Geschäftsmann, ein Dealmaker. Und Trump geht immer mit Maximalforderungen und mit Drohungen an Verhandlungen. Ja. Das macht der immer, hat der früher gemacht, hat der in seinem Buch The Art of a Deal oder so ähnlich, wie es hieß, hat das auch schon gesagt. Also er hat gesagt, ich will Grönland und ich werde Grönland bekommen. Und erst droht er mit Militär, alle flippen aus und dann sind alle glücklich, wenn es dazu nicht kommt. Ja, dann will er kaufen und droht europäischen Staaten mit hohen Zöllen, weil die das nicht so toll finden. Schnappatmung aller Orten. Und dann setzt er die Zölle, die es ja gar nicht gab, wieder aus. Ja. Und die Börsen schießen nach oben. Alle sind glücklich. Und die Medien sind auch noch so blöd, zumindest bei uns, zu schreiben, Trump knickt ein. Dabei ist der in seinem Plan einen ganz großen Schritt weitergekommen, ja? Also nach dem Gespräch mit Rutte, dem NATO-Chef, sieht's ja jetzt so aus. Die gesamte NATO wird den Schutz Grönlands übernehmen, also kollektiv organisieren und die Kosten werden kollektiv übernommen. Das heißt, alle zahlen für Donalds Plan. Clever.
Na und mehr noch, er kriegt ja auch seine Gelände, ne?
Ja, ja, die werden ja auch diesen Verteidigungsvertrag von 1951 neu verhandeln, ne? Also Dänemark und Grönland mit den USA. Da haben die ja schon weitgehende militärische so Bewegungs- und Stationierungsfreiheit gehabt, ja, und Vorzüge mit für wirtschaftliche Aktivitäten. Das wird alles neu verhandelt, neu geregelt und dann wird sich Trump auch die komplette Kontrolle über Grönland holen und dafür sorgen, dass weder China noch Russland einen Fuß auf das Stück Eis setzen. Ja, so hat das ja irgendwie in seiner Davos-Rede genannt. Und schon wieder ist die EU in diesem Konflikt komplett raus. Hm. Und Uschi von der Leyen war sich nicht zu blöd zu behaupten, sie sei jetzt für die Abwendung der Zölle verantwortlich. Ja, unglaublich, ja. Und seit gestern gibt es das offizielle Narrativ von der Leyen, gehorsam von unseren Staatsmedien übernommen. Wir haben es geschafft, Trump zu besiegen, weil wir Zusammenhaltung bewiesen haben und unsere Drohungen haben gewirkt.
Ja.
Ich meine, die Wahrheit ist geopolitisch, ist die EU komplett im Aus, interessiert keine Sau, ob Ukraine, Grönland, egal bei welchem Thema. Mhm. Und da gibt es einen schönen Spruch, der da ganz gut passt. Wer nicht am Tisch sitzt, steht auf der Speisekarte.
In der Tat.
Der passt.
Und es ist mal wieder geschehen, was du ja auch letzte Woche schon so schön als Flood the Zone erklärt hast. Die Trump-Show ist ja eigentlich mehr ein Trump-Zirkus. Der Mann diktiert der gesamten Welt die Schlagzeilen. Niemand denkt mehr an die Ukraine. War da irgendwie was? Also dann vorgestern haben sie alle noch geschrien, die ganzen staatsmedialen Propagandastellen über die Ukraine. Sie haben sich vollkommen von Trump einnehmen lassen. Er kommt nach Davos mit seinen Maximalforderungen, bekommt am Ende ja von Rutte sogar die Zusage, dass die Basen, die er sich dort frei aussuchen kann in Grönland, dann Staatsgebiet der USA werden, so wie das beispielsweise ja auf Zypern noch mit britischen Basen der Fall ist. Er bekommt komplett, was sie wollen und freut sich dann in Davos bei seinen ausführlichen Selbstbeweihräucherungsreden darüber, dass er Daddy genannt wurde von Herrn Rutte. Man kann sich das alles nicht ausdenken, was Donald Trump abzieht. Und er kommt damit durch und Marcel, mehr noch, er kommt nicht nur damit durch, sondern es gibt dann mal einen diskreten Widerwind, Gegenwind von Mr. Carney, dem Premierminister Kanadas, der dann erstaunlich offen feststellt, so schreibt TKP, wir wussten, dass die Erzählung von einer regelbasierten internationalen Ordnung teilweise eine Fiktion war. Na, da schau her, wenn das ein Herr Carney sagt, der ja Vertreter dieser globalistischen Gruppe ist. Weiter schreibt TKP, die Stärksten, so sagte Carney dort, die Stärksten setzen sich über Regeln hinweg, wenn es ihnen opportun erschien. Das Völkerrecht wird mit unterschiedlicher Strenge angewendet, je nachdem, wer Angeklagter oder Opfer ist. TKP fasst damit zusammen, Carney gibt zu, dass die Ordnung und das Völkerrecht nie universal gegolten haben. Ja, Potzblitz kann man eigentlich nur sagen, Marcel, aber Trump ist trotzdem sauer, weil er dadurch kritisiert wurde. Und das hat er verstanden, was Carney dort sagte und reagiert darauf, indem er Kanada erklärt, Kanada lebt nur durch die Vereinigten Staaten. Sie haben bisher jede Menge von uns umsonst bekommen. Damit sei Schluss. Und erklärte also nebenbei, dass Kanada künftig auch bezahlen könnte. Der Mann führt alle vor und zeigt eigentlich, dass das ganze Konstrukt von Völkerrecht und Gemeinschaftsentscheidungen über Jahre nichts als eine Lüge war, oder?
Da gab es letztlich ja nichts. Nehmen wir es mal nochmal neu. Ja. Also der Begriff des Völkerrechts, der ja geprägt ist im deutschen Verständnis von Annalena Baerbock, ist
gemein.
Nun mal insofern ja schon ganz klar zu unterscheiden von allen anderen Rechtsgebieten, dass beispielsweise, ich habe auch neulich so einen guten Vergleich gelesen zum Thema Straßenverkehrsrecht, in all diesen Bereichen gibt es einen Gesetzgeber. Der ist damit ausgestattet mit der Legitimität, diese Gesetze zu beschließen und für jedermann verbindlich zu erlassen. Im Völkerrecht gibt es nichts dergleichen. Völkerrecht ist nichts anderes als bilaterale oder eben halt auch multilaterale Verträge zwischen souveränen Staaten, die immer nur dann gelten, wenn diese Staaten sie erstens auch anerkannt haben und zweitens, wenn derjenige, der daraus etwas durchsetzen will, auch tatsächlich faktisch in der Lage ist, das durchzusetzen. Also ne, im Bereich des Straßenverkehrsrechts erfordert das nun mal, dass ich eine führerscheinausgebende Stelle habe, die dann eben halt auch in irgendeiner Weise irgendetwas sanktionieren kann. Im internationalen diplomatischen und rechtlichen Verkehr gibt es so etwas eben halt überhaupt nicht. Und wenn ich dann solche schwachsinnigen Kommentare auch höre wie, ja, aber der internationale Strafgerichtshof hat ja dieses oder das zu den USA gesagt. Ja, dann guckt man einfach mal in die Statuten und stellt fest, dass die USA bei diesem lustigen internationalen Strafgerichtshof noch nie mitgemacht haben. Und deswegen ist es natürlich für die Vereinigten Staaten von Amerika und ihre Bürger beispielsweise völlig unerheblich, was eine solche Institution beschließt, sagt oder macht oder nicht macht. Das Gleiche gilt im Übrigen auch zum Beispiel für die WHO. Denn wenn die USA da jetzt aussteigen, dann kann die WHO an Pandemien beschließen, was sie will. Das gibt es dann jedenfalls nicht auf dem Gebiet der USA.
Ja, und ihr dürfte das Geld fehlen, wenn die USA raus sind. Denn als erstes hat ja die WHO daran erinnert, dass die Mitgliedsbeiträge noch zu entrichten seien. Mal sehen, wie Trump das lösen wird. Aber Tatsache ist...
Wird er nicht machen.
Ich schätze, aber würde ich mal auch mal meinen, ja.
Die können ja klagen, haha.
Ja,
aber
Milena?
Ach so, Entschuldigung, es ist immer so schwierig, ja. Aber ich meine, Baerbock hätte jetzt gesagt, Völkerball war eine Lüge. Ne? Also das ist, glaube ich, überliefert. Aber interessant ist, dass Kanadas Carney das jetzt sagt, das beweist ja auch irgendwo, dass es nicht mehr funktioniert.
Ja.
Also nicht nur, dass unter Trump der Westen gespalten ist. Ein ganz großer Teil der Welt hat ja die Schnauze voll von der westlichen Heuchelei und hat mit China und Russland mächtige Partner. BRICS ist ja so ein Symptom. Ja? Die Welt wird neu geordnet und das ist in der Vergangenheit eigentlich nie ohne Krieg geschehen. Das müssen wir mal abwarten. Und was mit dieser Aussage ja auch gesagt worden ist, die UNO ist generell eine Lüge. Ja?
Ja.
Und da versucht Trump, der ist ja eh kein Freund der UNO, mit seinem Friedensrat dagegen zu wirken. Den hat er ja gerade als internationale Organisation in Davos gegründet. Ja. Und dieser Friedensrat, also ursprünglich mal für Gaza erfunden, soll ja jetzt ein globales Ding werden. Und zum Ärger der Europäer ist Russland mittendrin. Putin hat jetzt gesagt, Russland ist bereit, $1 Milliarde aus den in den USA eingefrorenen russischen Vermögenswerten an den Friedensrat zu überweisen. Haha, Schachmatt für die Kriegstreiber der EU, Punkt für Putin. Denn das Geld war ja jetzt sowieso weg. Ne? Aber... natürlich, zu große Hoffnungen würde ich in diesen Friedensrat jetzt nicht setzen. Das ist natürlich auch nur eine Interessengemeinschaft. Erstes Projekt eben Gaza.
Hm.
Also Netanyahu gehört ja schon zum Friedensrat.
Tony Blair,
ja, die Palästinenser nicht. Und Trumps Schwiegersohn Kushner hat ja seinen Plan von Gaza schon dargelegt.
Der Dubai ist auch Mitglied,
Dubai 4.0. Da geht es natürlich um ganz viel Geld, ja. Und ich bin gespannt, wo die Palästinenser am Ende bleiben. Das wird man sehen. Aber ich weiß nicht, wir sollten auch, Davos ist noch nicht abgehakt für mich, muss ich sagen, weil Trump und Europa, also Trump, sein Handelsminister Lutnick und Europa sind da auch noch ein großes Thema, finde ich.
Davos wird auch nachwirken, würde ich mal sagen, die nächsten Wochen, denn es war ein einziger Watschenbaum da, also die Europäer waren es. Und Trump hat ausgeteilt, sein Lutnick hat ausgeteilt und zwar so kräftig, dass am Ende einige beleidigt den Raum verließen. Die anderen haben schon eingesteckt, bevor sie erschienen sind, zur Belustigung aller. Emmanuel Macron erschien mit Sonnenbrille, wie News schrieb, irgendwo zwischen erwachsenem Film und amerikanischer Militärstreifen eine verspiegelte Sonnenbrille, mit der er seine Rede hielt. Donald Trump griff auch das auf und fragte, what the hell has happened? Macron erklärte nur, das sei etwas ganz Normales gewesen, was dort geschehen sei. News spekuliert darüber, dass die Ehe der Macrons eine sehr leidenschaftliche sei und wahrscheinlich mal wieder ein paar Fäuste geflogen sind.
Aber die Sonnenbrille ist ausverkauft.
Ja, tatsächlich?
Ja, die Sonnenbrille, genauso wie die Jogginghose von Maduro.
Und am Ende hat Trump auch da Aktien drin, ein einziger Raubzug. Aber tatsächlich hat, und das meintest du sicherlich vorhin, ja, Handelsminister Lutnick beim Essen des BlackRock-Chefs Larry Fink so kräftig über die Europäer gewettert und über die Klimaschutzpolitik und die nicht vorhandene Investitionspolitik, insbesondere der EZB, dass Frau Lagarde, die verurteilte Finanzkriminelle, die aufgrund ihres guten Charakters trotzdem auf freiem Fuß und straffrei blieb nach einem französischen Gericht, erbost den Raum verließ und Al Gore, den gibt's immer noch und der lebt noch, der war auch anwesend und rief Bullshit dazwischen. Also Davos wird nachwirken, denke ich, Marcel, in vielfacher Hinsicht in den nächsten Wochen, denn es wurde ja nichts anderes verkündet von Lutnick und Trump als das Zitat Ende des Globalismus. Globalism hat nicht funktioniert, nicht für Amerika und nicht für den Westen. Amerika wird jetzt sich ganz auf sich konzentrieren, America first. Und wie Trump erklärte, you'll go up with us or you will go down with us. Also wer mit profitieren möchte, kann das tun. Aber die Schicksale der westlichen Welt und der amerikanischen Wirtschaft, die seien verknüpft. Und jetzt diktiere Amerika die Regeln.
Jede Propagandaerzählung, auch die vom gefährlichen Entwicklungen des Weltklimas, kann nur dann funktionieren, wenn sie möglichst häufig wiederholt wird und vor allem unwidersprochen bleibt. Und ich glaube, das ist sowohl aus Davos, aber auch eigentlich ja schon von der Münchner Sicherheitskonferenz zu betrachten. Wir haben immer wieder jetzt sehr, sehr laut, sehr deutlich und mit einer medialen Reichweite, wie sie kaum ein anderer hat im Fall von Donald Trump, Widerspruch gegen diese Narrative. Und das bedeutet, dass diese Propaganda immer weniger funktionieren wird und auf nichts anderem baut diese Erzählung eben auf propagandistischer, unwidersprochener Wiederholung. Und das bedeutet, wir können uns in der Tat darauf einstellen, dass vielleicht ein bisschen mehr Vernunft wieder einkehren wird in den Bereich der Wirtschaftspolitik, einfach weil er einkehren muss, weil andere eben auch festgestellt haben, dass der Kaiser keine Kleider trägt.
Ja, und es ist auch ganz klar geworden, also ich meine, so ein Narrativ funktioniert ja auch nur, wenn es irgendjemanden wirtschaftlich reich macht, und zwar die Wichtigen und die Mächtigen, ja. Und da haben sie sich ja viel versprochen, auch mit der CO2-Steuer und dem Emissionshandel hat ja auch schon ganz gut funktioniert. Aber jetzt gibt es den neuen heißen Scheiß, KI nämlich. Ja? Und da hat Larry Fink ganz klar gesagt, du kannst diese ganzen Datencenter nicht mit Wind und Sonne betreiben. Wir brauchen steuerbare Energie. Und damit meint er Kohle, Gas und natürlich auch Atomkraft, über die sich ja auch Trump in seiner Rede begeistert ausgelassen hat. Ja. Also es ist vollkommen klar, Klima ist vorbei, Atomkraftwerke sind in, Kohle ist in. Das hat ja auch Lutnick bei seiner Rede dort auf diesem Dinner gesagt, wo Lagarde aus dem Raum gestürzt ist. Und auch hier sehen wir wieder, alle schaut auf das brennende Haus, nur nicht Deutschland, das schaut raus. Ich meine, Merz hat Klimaneutralität bis 45 ins Grundgesetz geschrieben. Es werden immer mehr Windmühlen gebaut, die sich nachweislich. Atomkraftwerke gesprengt. Das werden immer mehr Windmühlen gebaut, die sich nachweislich untereinander den Wind klauen. Das ist ein physikalisches Gesetz. Ja, das ist Gesetz. Das ist auch so. Ist sogar im Mainstream inzwischen ein bisschen angekommen. Also dieses Thema ist tot. Nur Deutschland merkt es nicht. Deutschland stirbt gemeinsam mit diesem Klimathema.
Ja. Ja, mehr noch. Deutschland verpennt auch mal wieder KI als Entwicklung. Es ist wie, und ich konnte es kaum glauben, Heise schreibt darüber, ein Technikblatt kann man sagen, das durchaus den Technikmarkt und den IT-Markt in Deutschland einigermaßen im Blick hat. Die schreiben tatsächlich, ist KI doch eine große Enttäuschung. KI soll die große Revolution entfachen, aber bisher sieht die Mehrheit der Unternehmen keinen Effekt. Da ist mir wirklich ernsthaft die Hutschnur geplatzt, weil es ist wieder genau das Gleiche wie mit dem Internet damals, als Ron Sommer sagte, Spinnerei, ne, für Spieler, mit Elektrofahren und Automobilität, also selbstfahrenden Autos, oder auch Google und diesen ganzen Suchmaschinen, die alle Blödsinn seien, bis man dann schreit, man bräuchte auch ein deutsches Google und ein europäisches. Und jetzt ist es KI, das eigentlich aus Mode, Blödsinn, bringt gar nichts. Also es ist unfassbar, wie Deutschland es immer wieder schafft, diese deutschen Staatswirtschaftsmanager, das alles komplett zu verpennen.
Ja, und ich meine, denkt daran, der Computer wurde von Deutschen, einem Deutschen erfunden.
Franzose, ja, von Ratzuse,
und wo, ja. Genau, und wo stehen wir jetzt mit Computern?
Die holen also, auf.
Ich meine, Deutschland hätte ja aber auch gar keine Chance mit KI, wenn man bedenkt, dass du sehr, sehr viel, wie Larry Fink hat sagte, sehr, sehr viel Energie brauchst. Hm. Jetzt stell dir mal vor, da kannst du 3 Windräder hinstellen und trotzdem wird es nicht funktionieren. Ja, du kannst diese Datencenter in Deutschland nicht betreiben. Vor allem kannst du das nicht bezahlen, so bei diesen Energiepreisen. Also auch da ist Deutschland raus von vornherein.
Ja, wenn man denn in der KI-Industrie mitmachen würde. Aber es ist ja noch schlimmer, wenn man sich das anguckt, was Heise da sagte, ist es ja nicht nur, dass sie nichts leisten auf der KI-Fortentwicklungsseite, sie nutzen es auch nicht in den Unternehmen. Und ich habe das in einem kurzen Kommentar dazu mal auseinandergenommen. Allein bei dem, was ich jetzt so medientechnisch damit mache, der Faktor, in dem Personal spart, ist 10 bis 100 in allen irgendwie technikaffinen Bereichen. Und das sind ja nun fast alle in der modernen Wirtschaft. Das zu verschlafen, ist ein Todesstoß. Das kann niemand.
Und schlechte Nachricht
das
natürlich.
Ist also vollkommen.
Ich bin froh, dass ich nicht mit KI arbeiten muss, aber natürlich sehe ich ein.
Du würdest dich wundern, das tust du schon.
Wenn du als einziges Land der Welt das nicht tust, dann bist du ganz am Ende der Nahrungskette.
Ne? Ja.
Und ja, aber es ist ja nicht so, dass es tatsächlich diese Nutzung nicht gäbe. Also wir erleben das im Moment regelmäßig, dass wir Anfragen kriegen darüber, ob KI-Nutzung denn tatsächlich zulässig ist in den Unternehmen. Also jüngste Entwicklung jetzt gerade bei einem großen deutschen Mittelständler, der sämtliche Teambesprechungen, die irgendwie online ablaufen, von einer KI protokollieren und auswerten lässt.
Ja.
Spannende Frage, ob es zulässig ist. Eine, die wir auch noch sich erklären müssen, weil es eben nicht nur darum geht, da ein sauberes Protokoll zu schreiben, sondern ja zum Beispiel eben halt auch zu erfassen, wie oft hat sich Mitarbeiter A gemeldet und wie oft Mitarbeiter B zu Wort. Aber also auch da gilt ja nun mal, dass die offizielle deutsche Verlautbarung relativ wenig damit zu tun hat, was tatsächlich in der Wirtschaft funktioniert, die eben halt noch nicht komplett staatsabhängig ist.
Ja, absolut.
Naja, aber
das war
allein
jetzt
die Frage, was darf ich nicht, ist natürlich, wenn du überlegst, wie lange Deutschland braucht und wie bürokratisch Deutschland ist, bis allein diese Frage geklärt ist, sind die anderen schon nach 3 Jahre voraus, befürchte
ich. Und vor allem fragen die anderen fragen gar nicht danach. Das ist denen vollkommen wurscht. Weißt du, Europa, die EU erlässt Cookie-Richtlinien und Datenschutzschwachsinn und ballert damit das Netz zu und die Amis zucken mit den Schultern und sagen, ihr habt einen Knall, ja, und haben Google Ads gestartet. Und jetzt wird es mit KI genauso sein. Es beschäftigen sich irgendwelche Etappenhasen, nicht mit Leister, bestenfalls Minderleister und irgendwelche Schmarotzer an Schreibtischen damit, was sie alles verbieten und wie regulieren müssen, um irgendwas zu schützen. Und der Rest der Welt zieht komplett an Deutschland vorbei. Und das zeichnet sich gerade wieder so ab. Also wer gerade als Selbstständiger oder als Kleinunternehmer nicht KI in seinem Büro einführt, der macht gerade etwas falsch und arbeitet an seinem Bankrott. Das ist so, weil er nicht mehr konkurrenzfähig sein wird, und zwar in unmittelbarer Umgebung. Das werden wir sehen. Ich weiß nicht, ob man es dann in der Insolvenzstatistik noch erkennen kann, so wie die sich entwickelt, ob dann ein Zusatzeffekt noch messbar ist. Aber es ist mal wieder mit Ansage. Und mit Ansage...
Naja, für Journalisten gilt das jetzt so nicht. Ich meine, da wird sich die Spreu vom...
Doch.
Ja, genau. So. Ja, nee, ist schon, ich weiß schon, lass mich einfach ausreden, dann sage ich dir, was ich meine. Natürlich arbeiten die inzwischen damit. Ja, natürlich wird Personal gespart. Ja, beim Spiegel ist ja schon rausgekommen, dass die auch die KI irgendwelche Artikel erstellen lassen. Ja. Nur, sagen wir mal, eine professionelle Handschrift oder deine persönliche Handschrift, das wird dich hinterher ausmachen. Ja, wenn du, sagen wir mal, es wird noch Edeljournalisten geben, die davon ganz gut leben können, dass sie haben, die müssen natürlich auch die geistigen Kapazitäten haben, das ist ganz klar. Natürlich der breite Journalismus, was, wenn man ihn überhaupt noch so nennen kann, das ist ja also, was die Mainstream-Medien da betreiben, der wird irgendwann einfach kalte, blöde KI sein. Natürlich wird man dieser KI vielleicht auch noch irgendeine Richtung geben, dass sie irgendwie klingt, die eine mehr so, die andere mehr so. Aber das ist zum Beispiel die große Chance für echte Journalisten und echte Köpfe, sich also da noch hervorzustechen. Ich weiß, das ist wirtschaftlich nicht relevant, aber für mich.
Ach, ganz schlimme Vorstellung, wenn man sich überlegt, dass die ganze Redaktion der Waffen-SZ plötzlich auf der Straße sitzt. Das wäre schlimm. Das würde mich wirklich, wirklich treffen. Ja, gut, hören wir auf zu träumen. Donald Trump hat auch andere Aspekte Europas hervorgehoben. Es ging nicht nur um Wirtschaft, sondern er sagte auch, so schreibt Apollo News, manche Orte in Europa seien, Zitat, nicht wiederzuerkennen. Freunde kommen von einem einen oder anderen Ort zurück und sagen, was ist mit Europa passiert? Ich liebe Europa, sagte Trump. Ich möchte, dass es Europa gut geht, so der US-Präsident. Aber in den vergangenen 10 Jahren habe der Kontinent sich selbst kaputt gemacht, vor allem durch eine schlechte Energiepolitik und die größte Migrationswelle jemals. Und dann fuhr Trump fort und erklärte, Europa hat massenhaft fremde Völker importiert, die es nicht einmal geschafft hätten, zu Hause in ihrem Ursprungsland funktionierende Gesellschaften aufzubauen. Das zu tun sei Selbstmord. Lustigerweise fand am Donnerstagabend eine Veranstaltung in der Nähe von Cottbus in Südbrandenburg statt, wo original das Gleiche nochmals vorgetragen wurde von Martin Sellner. Die anwesende Staatskammerilla, T-Online, Waffen-SZ ebenfalls, dpa, Deutschlandradio, Welt, NTV, erklärte das zu einer rechtsradikalen Extremistenveranstaltung mit verfassungsfeindlichen Aussagen. Der Tagesstürmer aus Berlin, ein Regionalblatt hier, erklärte sofort, der ganze Abend sei eine Steilvorlage für den Verfassungsschutz, jetzt endlich die AfD zu verbieten. Schöner hätte man es eigentlich nicht verdichten können, Milena, oder? Dass das, was Trump sagt, original das gleiche ist, was Martin Sellner sagt. In einem Fall schüttelt man den Kopf, übergeht's oder versucht das irgendwie hinzubiegen. Und im anderen Fall ist das ein Grund, die AfD zu verbieten. Es wird doch gerade der ganze Irrsinn und der ganze Wahnsinn die Folge der Lebenslüge des Westens, nicht nur im wirtschaftlichen, sondern auch im migrationspolitischen hier entlarvt.
Ja, das kann man so sagen. Und dass das Schlimme ist und woran Deutschland zerbrechen wird, ist daran, dass man darüber nicht reden darf. Ja, da gibt es ja jetzt auch dieses Beispiel aus Berlin, wo inzwischen die Stadtreinigung angegriffen wird. Mhm. Ja, also Mitarbeiter, jeder zweite wird schon belästigt, jeder vierte tätlich angegriffen. Und die müssen teilweise mit Polizeischutz nach Hause gebracht werden. Ich meine Stadtreinigung, das geht schon mit Polizei und Feuerwehr und Pflegekräften so. Aber Stadtreinigung ist jetzt der nächste heiße Scheiß. Und das Interessante ist, also der RBB hat's berichtet, Junge Freiheit drüber geschrieben und die Welt hat drüber geschrieben. Und nirgendwo taucht irgendwo etwas über die Täter auf. Also nicht ein Satz. Nicht mal was ist irgendein Satz über Täter. Und das ist ja inzwischen ein Code dafür, dass es sich um migrantische Banden handelt. Ja. Ja? Also sonst würde man ja irgendwas sagen. Vor allem, wenn es vorwiegend blonde Deutsche werden, dann stand da, es handelt sich um blonde Deutsche. Das ist ja auch ein Code inzwischen. Also das ist völlig normal. Und man muss ja nicht alles gutheißen, was Martin Sellner sagt. Also wobei, wenn ich mir so anhöre, so schlimm, wie er geframed wird, hört er sich dann am Ende gar nicht an. Ja, aber es geht ja auch darum, dass man mit ihm redet oder diskutiert oder mit Menschen, die so denken. Das sind all diese Menschen, die zur AfD flüchten, ja, und die den anderen Parteien, also der Depp der Deutschen Einheitspartei, verloren gehen. Weil diesen Menschen verboten wird, über dieses wirklich drängende Probleme zu sprechen. Ja. Dieses Tabu wird Deutschland in den Ruin treiben, neben Wirtschaft natürlich.
Ich habe mir das ja angeschaut am Donnerstag, bin da eigens hingefahren, wurde auch eingeladen, die Podiumsdiskussion nach der Pressekonferenz zu moderieren zwischen Martin Sellner und Lena Kotré von der AfD, die ja migrationspolitische Sprecherin auch ihrer Landtagsfraktion ist. Die AfD-Bundesspitze hat Kotré und Kupala, sage ich schon, Sellner den Riesengefallen getan, sich unglaublich peinlich selbst vorzuführen, weil Weidel und Kupala Frau Kotré verboten haben, Martin Sellner einzuladen. Ursprünglich war das nämlich die Einladungsrichtung. Sellner sollte zu ihr kommen und berichten. Da intervenierten Weidel und Kropala, verbaten es dem Landesverband. Der knickte ein, gerade in Person von René Springer, der immer erklärte, dass man sich von Tabus nicht leiten lassen darf und dass die AfD nicht auf ihre Koalitionsfähigkeit schauen darf. Das dürfte Herrn Springer geärgert haben. Untersagte jedenfalls diese Veranstaltung. Und dann hat Frau Kotré suffisant vorgetragen, zufällig habe Martin Sellner sie nun für den gleichen Tag eingeladen, also umgekehrt. Und nun würde diese Veranstaltung eben so rum stattfinden. Es waren entsprechend alle Staatsmedien da, die sich plangemäß echauffierten. Und wer diese Pressekonferenz davor wirklich live und vor Ort verfolgte, der erlebte besagte Medienvertreter mit wirklich einer Anspannung im Gesicht und einer sauren Miene dort sitzend. Und die Luft war zum Schneiden, die Stimmung war zum Schneiden. Man versuchte mit jeder Frage Martin Sellner zu unterstellen, er sei doch Rassist und würde also Menschen unterschiedlich bewerten, ob ihrer Herkunft. Und in einem Moment platzte es auch aus einer heraus. Man muss ansonsten sagen, haben die sich verbal zumindest zurückgehalten, haben also ihre, zumindest die Wortwahl im Wesentlichen so gestaltet, dass es eher relativ neutral klang in der Frage, nicht auch längst in der Art, wie sie dann nicht inhaltlich. Und es platzte dann aus einer Journalistin heraus, als Martin Sellner sagte, wenn Sie mich jetzt für einen Rechtsradikalen halten, dann müssen Sie auch Donald Trump für rechtsradikal halten, weil genau das, was er in Davos sagte, vorgetragen wurde. Und da schoss es wirklich aus einer Dame heraus, ja! Man sah ihr dann richtig die Befreiung an, als wenn sie gerade auf der Toilette saß, konnte es nun endlich sagen. Eine andere Frau von dpa war das, glaube ich, nein, Entschuldigung, von ARD ZDF, die AfD-Beauftragte, fragte Martin Sellner dann, ob er nicht alleine gegen den Rechtsstaat kämpfe, angesichts der Tatsache, dass das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig ja sein Remigrationskonzept als teilweise verfassungswidrig einstufte, eine Einstufung, die auch nicht nur umstritten ist, sondern zu der das Verwaltungsgericht ja nicht kompetent ist, es ist nicht das Verfassungsgericht. Also es war instruktiv, was den Aktivismus der sogenannten Staatsjournalisten angeht. Und ich kann sehr empfehlen, das Video ist online, man kann sich diese Pressekonferenz angucken, auch aus der Perspektive eines Teilnehmers aus den hinteren Reihen. Das war schon, war ein schönes Stück, muss man sagen. Und mal wieder musste ich feststellen, ich kann nicht nachvollziehen, was im Ansatz irgendwie verfassungsfeindlich oder schädlich sein sollte oder gar rassistisch oder menschenabwertend an dem, was Martin Sellner dort vortrug. Oder auch
da habe ich aber eine Frage, Paul.
Bitte.
gerade also zu dem Thema Rassismus, gibt es denn von dem Herrn Sellner, dem ich kenne ja persönlich nicht, aber die Unterstellung jetzt ja schon öfter gehört mit dem Rassismus, hat er sich denn in irgendeiner Weise mal zu diesem Thema der letzten europäischen Kolonie, also Grönland, verhalten? Ist er zum Beispiel der Auffassung, dass die Grönländer unter sich bleiben sollten und eigentlich die Kolonisten, also Dänemark, rauswerfen sollten?
Ich habe den Abend lustigerweise eröffnet, beziehungsweise die Diskussion genau mit dieser Forderung, Grönland den Grönländern, das ist ja mittlerweile eine Mainstream-Forderung in Deutschland, aber Deutschland den Deutschen, das ist nun, wird von den gleichen Mainstreamern als rechtsradikal abgetan. Nein, Sellner äußert sich eigentlich immer zur deutschsprachigen Europaraum, Deutschland, Österreich, Schweiz, und soweit ich kenne, keine Äußerungen von ihm über andere Kolonialgeschichten. Da verweist er manchmal drauf, wenn es um den Vorwurf geht der Sklaverei gegen Weiße, dann verweist er darauf, dass die Schwarzen selbst die größten Sklavenhändler waren und sich untereinander versklavten. Aber ansonsten ist sein Thema, so scheint es mir, eher Österreich, Deutschland, Schweiz, der ganze Dachraum. Ja. Aber das kannst du ihn gern selber fragen. Das war jetzt deine Frage und
Genau, das war schlicht meine Frage, weil dieser Rassismus, das fand ich so bemerkenswert, der funktioniert eben halt immer nur in eine Richtung. Und bei dem Trump-Grönland-Thema war ich erstaunt, dass die gleichen Medien die anderen eben halt Rassismus vorwerfen, die problematische Kolonialgeschichte thematisieren und dann irgendwelche Kunstschätze an irgendwelche kriminellen Großfamilien herausgeben, dass die gleichen Medien sind, die jetzt wiederum eben halt ganz vehement verteidigt haben, dass die dänische Regierung, die noch bis in den 70er Jahren heimliche Zwangssterilisationen an der einheimischen Bevölkerung Grönlands ausgeführt hat, und zwar unstreitig, ist ja keine Theorie, sondern eine bestätigte Tatsache, dass da überhaupt keine Kritik geübt wird, dass die das dürfen. Also die Bigotterie in diesem Thema stört mich wirklich massiv.
Ja, aber die gibt es ja bei jedem Thema im Grunde.
Das finde ich nicht
beruhigend. Also dieses zweierlei Maß. Also mit Doppelstandard ist der neue Goldstandard. Das ist so ein Spruch, den ich mir ausgedacht habe dazu. Es ist inzwischen bei jedem Thema so. Also es gibt die Bösen und die Guten, da wir wissen ja immer, wenn es so läuft, ist es immer Propaganda. Ja? Und die Rollen sind klar verteilt und die Gerichte urteilen dementsprechend. Also wenn Frau Brandner, die Grünen-Vorsitzende, in einem Video einen Kürbis aufschlägt mit einem Messer, der dann Donald Trump sein soll, dann ist das natürlich völlig okay, weil das für die Guten denn ist. Jetzt stellt euch mal vor, das hätte jemand, der eher in die rechte Ecke geframed wird, getan. Dann gäbe es natürlich sofort wieder Anzeigen. Also ich meine, darüber wundere ich mich jetzt inzwischen nicht mehr. Aber du hast natürlich recht, es ist absolutes Unrecht.
Und es ist wirklich faszinierend, wenn man sich jetzt die reichlichen Kommentare und Berichte anschaut. Im Wesentlichen ist das dpa-Text. Ein älterer Herr, der dpa saß die ganze Zeit da und tippte da in seinen Computer. Der Text erschien wortgleich bei der SZ nachher, bei NTV und bei ganz vielen anderen. Der hatte nichts mit diesem Abend zu tun, der Text. Es wird nur x-fach das Wort rechtsextrem und rechtsextremistisch verwendet. Ansonsten wird kaum etwas über diesen Abend gesagt, über die Fragen, die gestellt wurden, über die anwesenden Menschen. Das waren 100 Publikumsgäste in dieser Podiumsdiskussion dabei, die rege mitdiskutierten. Nichts davon fand statt. Es wurde nur erklärt, dass Sellner ein Rechtsextremist sei. Und es ist wirklich augenöffnend zu erleben, wie inhaltsleer dieser Begriff ist und wie vollkommen nichtssagend das Ganze ist. Doppelstandards, lieber Marcel Lute, sind ja auch etwas, was juristisch, sagen wir, auch bei den noch nicht als Rechtsextremisten gescholtenen Menschen ankam. Ich weiß nicht, ob du schon so genannt wurdest. Bisher glaube ich nicht. Jedenfalls erlebst du bei deinem Versuch an die Akte des Urübels dieser ganzen Geschichte, nämlich der von Angela Merkel, dieser Jahrhundertverbrecherin der CDU, ranzukommen und stößt da auf, sagen wir mal, nicht ganz Regelform oder nicht ganz normale Umgangsweisen, einerseits mit der Akte und andererseits des Gerichtes, überhaupt mit der Richterbesetzung. Da News schrieb darüber, machte dich en passant zum Juristen eben und erklärt, dass es da jetzt zum Austausch der Richter kam, die darüber zu befinden haben. Das ist, wie News schreibt, ein erstaunlicher Vorgang.
Ja, ist es. Also wobei, wer die Verwaltungsgerichtsbarkeit in Berlin kennt, und die habe ich ja auch als Mitglied des Rechtsausschusses viele Jahre begleitet, weiß, dass es nicht unüblich ist, dass im Personal bei den Berliner Gerichten Chaos herrscht, dass Verfahren sehr lange dauern, auch deutlich länger als im Bundesdurchschnitt mittlerweile. Das ist nicht neu. Problematisch ist aber gerade, dass in so einem wichtigen Verfahren und die erste Kammer des Berliner Verwaltungsgerichts hat qua Definition relativ viele wichtige Verfahren. Das regelt sich eben halt nach dem Geschäftsverteilungsplan. der jeweils für ein Jahr im Voraus zu beschließen ist, damit eben sich niemand aussuchen kann, zu welchem Richter er möchte, beziehungsweise wo ein Verfahren hingeht, auch niemand da irgendwie mauscheln kann, muss sowas eben halt vorher für ein Jahr hinaus festgelegt werden. Und wenn dann ein neues Verfahren eingeht, dann geht das eben halt an eine bestimmte Kammer und dort wiederum nochmal intern vorher verteilt an einen bestimmten Richter. Das ist der Grundsatz des gesetzlichen Richters, der auch im Grundgesetz so kodifiziert ist. Und ich habe in dem, ich nenne es jetzt mal Merkel-Verfahren, letztlich geht es eben halt um die Akteneinsicht in verschiedene Stasi-Akten, die mich interessieren für die Fortsetzung meines Buches. Ich habe ja in meinem Buch Sanierungsfall Berlin ein Kapitel über Berlin und die Stasi geschrieben, also über die Stasi-Verknüpfungen des Berliner Senats in den Jahren 2016 fortfolgende, also welche Stasi-Größen dort aktiv waren. Und habe gemerkt, dass da sehr viel Resonanz kam, sehr viel Zuschriften auch von Lesern, die gesagt haben, oh, das ist aber spannend und ich habe auch noch folgenden Hinweis hier und da könnte es noch weitere Verbindungen geben. Und das hat mich eben darauf gebracht zu sagen, Mensch, ich hätte gerne mal diese und jene Akte. Und das ist auch gar nicht ungewöhnlich, das ist vorgesehen im Stasi-Unterlagengesetz, dass diese Akten jederzeit beim Bundesarchiv eingesehen werden können, vorausgesetzt eben auch, dass es eine Person betrifft, die auch damals zu DDR-Zeiten schon zur Zeitgeschichte gehörte. Und ich habe sehr detailliert dargelegt, mit freundlicher Unterstützung von Hubertus Knabe, warum Frau Merkel auch vor der Wende eine Person der Zeitgeschichte war und warum es im Übrigen relativ viele Auffälligkeiten gibt. Also beispielsweise auch ihre Teilnahme an der Beisetzung von Robert Havemann, die komplett unsanktioniert geblieben ist. Das ist schon sehr ungewöhnlich gewesen. Da gibt es diverse Berichte über Auslandsreisen, die auch, ich sag mal, sehr ungewöhnlich behandelt wurden. Und das legt den Eindruck sehr nahe, dass es irgendetwas entsprechend, und zwar in einer möglichen Täterakte, in einer Anwerbeakte etc. pp. Geben muss, betreffend Frau Merkel, gar nicht unmittelbar womöglich ihre Person betreffend, im Sinne von, die hat irgendeine Tätigkeit da ausgeübt, sondern vielleicht auch nur mit, man hat versucht, sie anzuwerben und aus diesem oder jenem Grund hat das nicht funktioniert. Auch das wäre denkbar. Und das ist natürlich von großem historischem Interesse und wird natürlich auch viele Menschen interessieren und dementsprechend haben wir da geklagt. Punkt. So. Und bei diesem Verfahren ist es jetzt also so, dass man eigentlich sagt, weil das tausendmal durchentschieden ist für viele, viele andere Fälle, dass es innerhalb von einem halben Jahr erledigt sein müsste. Wichtig ist, ich muss den Antrag begründen, das habe ich gemacht und naja, dann hat er eigentlich durchzugehen. Und nun ist es so gekommen, dass der Antrag schon relativ lange bei Gericht liegt. Das erste Mal dann im Jahre 2024 die richterliche Bearbeitung gewechselt hat. Und dann jetzt in 2025 noch einmal, und zwar komplett die gesamte Kammer ausgetauscht wurde. Also alle drei Richter, die vorher zuständig gewesen sein könnten in der Kammer, sind alle weg und es sind drei neue da. Schon eine ungewöhnliche Entwicklung, zumindest ausgesprochen unglücklich auch natürlich in der Außenwahrnehmung, weil sich der Eindruck aufdrängt, dass es irgendwas mit dem Verfahren zu tun haben könnte. Und wenn man sich dann auch noch anschaut, dass der neue Vorsitzende der Kammer der ehemalige Pressesprecher des Berliner Verwaltungsgerichts ist, der wiederum vorher als Richter zusammen in einer Kammer mit Frau Büdenbender, also der Ehefrau unseres geliebten Bundespräsidenten saß, der ja durch Frau Merkel Bundespräsident geworden ist, dann ist auch das zumindest geeignet, den einen oder anderen, ja, ich sag mal, Fragezeichen ins Gesicht zu zaubern, der das ungewöhnlich findet und berichtenswert. Und dementsprechend hat News das jetzt aufgegriffen und darüber berichtet. Ich bin gespannt, ob das jetzt zumindest auch mal dazu führt, dass die Richter erkennen, dass es nicht richtig sein kann, dass sie über eine Akte urteilen sollen, die sie selbst ja bisher nicht zu Gesicht bekommen. Die Beklagte, also das Bundesarchiv, weigert sich, diese Akte überhaupt den Richtern vorzulegen. Das in der Tat ist absolut ungewöhnlich. Darüber muss dann entschieden werden in nächster Instanz. Das habe ich beantragt. Und auch das ist bis jetzt nicht passiert.
Von wann hast du das beantragt? Also,
unmittelbar quasi in dem Verfahren. Also als klar wurde, als das Bundesarchiv mitteilte, dass das nicht zulässig sei, beziehungsweise dass sie der Auffassung seien, dass es nicht zulässig sei, dass das Gericht die Akte sieht, dann hat man die Möglichkeit, das ist ein sogenanntes Zwischenverfahren nach, ich glaube, 99 Verwaltungsverfahrens.
Wann war das zeitlich?
Kann ich dir nicht sagen.
Den Pi mal Daumen, wie lange das her ist? Vielleicht. Jahre her, 10 Jahre, eine Woche oder? Hallo?
Ich würde sagen, ein Jahr, anderthalb.
Okay, immerhin auch schon, ja.
Ja, ja. Also das ist ein ganz, ganz einfaches Verfahren letztlich. Man klappt die Akte zu und sagt, okay, wenn darüber Streit besteht, gar kein Problem. Dann entscheidet darüber entweder der Spezialsenat beim Oberverwaltungsgericht, der sogenannte Geheimschutzsenat, oder wenn es um etwas geht, das die Interessen der Bundesrepublik Deutschland gefährden könnte, nach Auffassung eines Prozessbeteiligten, dann entscheidet das der Geheimschutzsenat beim Bundesverwaltungsgericht. Und zu einem von beiden muss die Akte geschickt werden. Das ist bis jetzt nicht passiert.
Also wir halten fest, also, niemand darf reinschauen und die Richter sagen, obwohl wir nicht wissen, was drinsteht, ist es so geheim und schadet der Bundesrepublik, das zeigen wir nicht. Das halten wir aber auch nicht offiziell fest, sondern wir verschleppen das immer weiter und tauschen ständig die Richter aus. Ist das ungefähr eine richtige Kurzzusammenfassung?
Ja. Also, dass das so geheim ist, dass die Richter nicht zu sehen kriegen, sagen nicht die Richter, sondern das sagt die Beklagte, also das Bundesarchiv. Ich würde nur als Richter am Berliner Verwaltungsgericht, also gerade in so prominenter Rolle in der ersten Kammer, mir solche Übergriffigkeiten einer beklagten Behörde natürlich verbitten und sagen, also erstmal Akte her. Wenn nicht, vernünftige Begründung, und zwar für jeden Einzelfall, warum dieses und jenes aus der Akte tatsächlich geheimhaltungsbedürftig sein sollte. Und alles andere geben wir dann eben halt natürlich auch sofort weiter, weil ich will doch normalerweise so eine Akte vom Tisch kriegen. Und dass diese Akte da eben halt offensichtlich wie eine heiße Kartoffel hin und her geworfen wird, macht einfach kein gutes Bild. Ich meine, stellen wir uns in jedem anderen Staat vor. Nehmen wir mal die Vereinigten Staaten von Amerika oder Ungarn. Dort würde es gehen um eine Geheimdienstakte eines ehemaligen Regierungschefs. Sagen wir mal von Herrn Trump, bis er wiedergewählt wurde. Oder von Viktor Orban. Und plötzlich werden sämtliche Richter ausgetauscht, die zuständig waren eigentlich für das Verfahren.
Das sind ja keine Demokratien. Das würde
doch Aufschrei geben. Man würde auch die Rechtsstaatlichkeit in Frage stellen.
Das sind ja keine Demokratien.
Und das ist das, was hier kritisiert wird. Und ich finde nicht ganz zu Unrecht.
Also ich wette auch viel Geld. Du wirst diese Akte nie bekommen.
Ja, ja? Ich gehe mit, ja.
Ja, es handelt sich eindeutig um sensible Bereiche, die ganz sicher nicht kommen. Ich habe diese Woche ein Interview mit Florian Warwick gemacht, dem Journalisten, der im Grunde für uns in der Bundespressekonferenz sitzt, von allen anderen deutschen Journalisten geschnitten wird, ja. Und auch nicht gegrüßt und nichts, aber der eigentlich die wichtigen Fragen stellt, wo die Regierungsvertreter dann immer säuerlich das Gesicht verziehen. Und der erzählte mir eine interessante Geschichte, apropos sensible Bereiche. Und ich glaube, das ist halt überall so. Er saß mal neben einem jungen Mann. Und der war ein Deutscher zwar, aber arbeitete für eine japanische Agentur. Und dann sagt der Florian Warwick zu dem, warum sagst du eigentlich nie was? Dann sagt der, ich habe mal ganz zu Anfang etwas gesagt. Und zwar zum Fall Assange. Hat er etwas gefragt, der damals noch in Belmarsh im Gefängnis saß. Daraufhin hat das Außenministerium der Bundesrepublik Deutschland über die japanische Botschaft, hat dann die Agentur, also über Japan dann noch, hat dann an die Agentur geschrieben und gesagt, sie mögen das doch bitte unterlassen, solche Fragen zu stellen. Ja? Wow. Zu Assange, doch, ja. Und der Vertrag dieses jungen Mannes wurde auch nicht verlängert. Wow. Ja. Und der Chefredakteur sagte, ja, das sei normal, da gehe es um halt sensible Bereiche und da würden diese Art der Kontrollmechanismen eingesetzt. Also es ist überall so, in allen Bereichen. Stell dir vor, da fragt ein Journalist in der Bundespressekonferenz nach Assange, was ja damals eine legitime Frage war, ja, wie sich, ich nehme mal an, dass er gefragt hat, wie die Bundesregierung das so sieht, dass der da immer noch sitzt, irgendwie sowas, ja. Und dann verliert der am Ende seinen Job, weil die Bundesregierung eingreift. Ja. Ja? Und genauso wirst du deine Akten nicht bekommen, bin ich ganz, ganz sicher.
Ich glaube fast.
Also das, was du gerade beschreibst, ist schlichtweg ja ein Fall für den Verfassungsschutz. Welcher Beamte auch immer im Auswärtigen Amt eine solche Mail geschrieben hat.
Da sind wir wieder beim Goldstandard.
Das war der Verfassungsschutz, Marcel.
Das ist normal dort, das ist kein Einzelfall.
Also das ist normal. Ich freue mich über jeden solchen Fall, von dem ich nochmal irgendwie zu hören kriege. Die fechten wir mit Freuden allesamt durch.
Ja,
man muss es immer ja rechtzeitig erfahren.
Das bringt doch nichts.
Aber, also das ist so unglaublich. Diese Leute gehören nicht in den Staatsdienst.
Ja, völlig richtig.
Aber verstehst du, ich würde niemals ein Gerichtsverfahren anstrengen, ich bewundere dich dafür, dass ich nicht gewinnen kann.
Tja.
Das ist echt hart.
Es ist eben Dokumentation für den Tag des Umsturzes, damit man dann die Täter richten kann. Dafür gibt es auch staatsterroristen.de, übrigens eine Seite, die meinen Lieblingsstaatsanwalt derzeit, Johannes oder Jonathan Plog von der Zentralstelle Hasskriminalität in Berlin, besonders ärgert und seine Kollegen, weil dann nicht nur er, sondern all diese Täter in Roben und Uniformen und anderen Amtsfunktionen aufgelistet sind mit ihren amtlichen Nachweisen der Taten, damit sie denn eines Tages von einem Rechtsstaat gerichtet werden können für ihre Rolle in dieser neuen deutschen Diktatur. Es fallen halt überall die Masken und Fassaden. Übrigens auch, ich meine nicht, dass das irgendeinen Neuigkeitswert hatte inhaltlich, aber es hatte Neuigkeitswert, dass es rauskam. Auch was die Covid-Sterbestatistik angeht, da schreibt TKP, angeordnete Fälschungen sind jetzt erstmals belegt. Ein Schreiben aus dem Südtiroler Sanitätsbetrieb vom März 2020 belege, wie Todesfälle automatisch als Covid-Infektionstodesfälle zugerechnet wurden per Amtsanweisung. Erstmals ein solcher Vorgang damit eindeutig nachgewiesen, sagt TKP. Es berichtet der EU-Abgeordnete Gerald Hauser der FPÖ am Montag, dass ihm ein Schreiben des Südtiroler Sanitätsbetriebes von März 2020 zugespielt wurde. Daraus geht hervor, Hausärzte wurden in Südtirol von Amts wegen angewiesen, Todesfälle zu Hause während der Covid-19-Pandemie aufgrund von Grippe und Bronchialerkrankung automatisch immer als Covid-19-Infektionstodesfälle einzustufen. Das ist auf so vielen Ebenen unglaublich aus ärztlicher Sicht, dass irgendein Schreibtischtäter erklärt, was ein Arzt zu diagnostizieren hat. Es ist so offen kriminell und so offen einfach das Gegenteil von Demokratie, Rechtsstaat und ärztlicher Kunst. Ja, erstaunlich. Es regt nur niemand mehr auf. Nicht?
Naja, wir wissen ja, dass es überall so gelaufen ist. Ja, wer einen positiven Covid-Test hatte und aus dem Fenster fiel, war ein Corona-Toter. Ich meine, der Wieler, der damalige Chef vom RKI, hat es ja auch schon zugegeben damals. Ja. Es war auch völlig egal. Man hat einfach diese Absurdität zugegeben. Und kein einziges Mainstream- oder Staatsmedium hat diesen offensichtlichen Betrug, er wurde ja offen kommuniziert, jemals hinterfragt. Ja. In Österreich wurden den Angehörigen von Toten angeboten, die Beerdigung zu zahlen, wenn sie einverstanden sind, dass es ein Covid-Tod war. Ja. Also es wird auch jetzt nichts passieren, weil die Medien ja weiter Teil des Verbrechens bleiben. Und diese sogenannten Journalisten werden einen Teufel tun, darüber groß zu berichten. Da würden ja auch ihre Verbrechen aufgedeckt. Und nur zur Einordnung, so eine kleine Zahl am Rande. Zwischen 2022 und 2025 hat allein die grün geführte Landesregierung Baden-Württembergs Journalisten insgesamt über 500.000 Euro bezahlt. Also einzelnen Journalisten, ja. Also für Moderationen, Vorträge, Beratungen. Und 177.000 gingen an öffentlich-rechtliche Journalisten.
Und du sagst immer Journalisten. Da zuckt es mir jedes Mal.
Ja, ich weiß nicht, das weißt du, die Leute sind das noch gewohnt.
Ja, diese Hartgeldnutten als Journalisten
meine,
zu bezeichnen, ist halt
meine
immer...
Meine Anführungszeichen nicht sehen, das stimmt schon.
Journalisten.
Ja. Aber das hier, ja, aber ich hab einfach eine andere Art zu sprechen.
Das sollst du auch behalten.
Dankeschön.
Bitteschön.
Und ich rede hier nur von Baden-Württemberg, ja, von einem einzigen Bundesland. Also können wir uns vorstellen, wie das generell
ist. Ja, die Potiemkinschen Dörfer, die fallen in sich zusammen und darüber schreibt auch einer an, sagen wir mal, ja, wie will man sie da nennen in diesem Bild, vielleicht das übelste Stück an Täuschung, Korruption und menschlichem Abfall. Uschi von der Leyen ist natürlich gemeint. Die hat einen Brief bekommen von Robert Fico, dem Mann, der ja nach einem Attentat auf ihn immer noch im Amt ist, sich gegen allen Druck aus Brüssel weiterhin als Ministerpräsident der Slowakei hält. Der schreibt, sehr geehrte Frau Präsidentin der Europäischen Kommission, die Ära der groben Verstöße gegen das Völkerrecht und des Zusammenbruchs der Weltordnung, in der wir uns jetzt befinden, stellt die Stärke und die Fähigkeiten der Europäischen Union auf eine harte Probe. Leider schneiden wir in dieser Prüfung nicht gut ab und die wichtigsten globalen Akteure sehen weder subjektiv noch objektiv die Notwendigkeit, unsere Positionen ernst zu nehmen. Frau Präsidentin der Europäischen Kommission, die Lage in strategischen Industriezweigen in einzelnen Mitgliedstaaten ist kritischer, als es in Brüssel den Anschein hat. Dann führt er fort in einem längeren Exkurs, dass die gesamte Geldausgabe mit 380 Milliarden an die Ukraine nicht zu rechtfertigen sei, angesichts der Lage in der europäischen Wirtschaft und die EU als Ganzes. So eigentlich das Fazit eines sehr höflichen Briefes, in dem immer wieder, gerade so in Shakespeare'scher Cäsar-Redenartigkeit, der Titel Frau Präsidentin wiederholt wird, dass die EU gescheitert ist auf ganzer Strecke. Lustigerweise, Marcel Lute, hat ja Fritz BlackRock in Brüssel das gleiche, in Davos genau das gleiche festgestellt, in der von Milena schon weggewischten Rede, die keinen interessierte, womit sie völlig recht hat. Es war niemand da. Eine Staatsjournalistin berichtete, neben ihr schlief jemand ein während der Merz-Rede. Das hat kaum jemand zugehört. Aber Merz hat dort tatsächlich zugegeben, dass die EU an Bürokratie erstickt, die Leistungsfähigkeit abwirkt, Unternehmertum ausbremst und komplett gescheitert sei. Natürlich dann geschlussfolgert, das werde sich aber jetzt alles ändern. Also das Scheitern der EU liegt unter allen Augen glasklar da und nicht einmal mehr die Täter selbst streiten es ab.
Ja. Und es könnte eine brillante Lösung darin bestehen, dass es vielleicht einfach auf Ebene der Bundesrepublik eine Behörde zur Reform der Europäischen Union und der Europäischen Kommission schaffen.
Behörden sind immer super.
Arbeitsplätze natürlich schaffen. Wir könnten damit zum Beispiel die Jobverluste in der chemischen Industrie ausgleichen oder die im Einzelhandel.
Mehr Staatsquote.
Ja, oder, 70%.
Ja, aber gut, aber wir können doch den Leuten dann einfach viel, viel mehr Gehalt zahlen. Das ist doch eine fantastische Idee. Also bevor jetzt jemand zufällig irgendwie einschaltet und denkt, ich hätte keine Ahnung davon, wie so ein Markt und die Volkswirtschaft funktioniert, ganz so ist es ja nicht. Nein, aber das sind doch die typischen Lösungen, die dann kommen. Lass uns doch einfach das Ganze mit einem neuen Arbeitskreis, mit einer neuen Behörde, mit sonst irgendetwas angehen. Ich habe immer wieder, wir haben das damals ja auch in unserem Projekt sehr schön geschrieben, Paul, zur Europawahl, immer wieder deutlich gemacht. Die Europäische Union in dieser Form ist letztlich ja auch nichts anderes eben. Da sind wir wieder völkerrechtlich eine Konstruktion. Die hat keinerlei Identität, also weder im Sinne einer gemeinsamen, tatsächlich kulturellen, ethnischen Identität, die man irgendwie mal gestiftet hätte über die Zeit, noch ist es ja in irgendeiner Weise ein greifbarer Mensch oder sowas. Es wird ja immer personalisiert, man spricht auch von den USA im Sinne von, da hat jemand was gemacht, aber gemeint ist das ja nicht. Sondern es ist eine leere rechtliche Konstruktion, die sich aber immer weiter verselbstständigt hat und die natürlich wie jede Organisation dazu neigt, sich erst einmal zu etablieren und dann immer weiter auszuweiten, um ihre Existenz zu rechtfertigen. Und das ist genau das, was wir da jetzt eben erleben über viele Jahre, ohne jede demokratische Legitimation, ohne jede demokratische Kontrolle. Denn das Europäische Parlament ist nun mal kein Parlament im eigentlichen rechtlichen Sinne, sondern es ist allenfalls ein Beirat. Und da sind dann Leute wie Frau von der Leyen, die völlig unkontrolliert über Exekutivverantwortung in Gesetzgebungsprozesse ja auch eingreifen, also beispielsweise eben in Beschlüsse des Deutschen Bundestages, das und das können wir nicht beschließen, denn dem steht EU-Recht entgegen. Das, was die Europäische Union, was die Europäische Kommission macht, ist reines Exekutivhandeln, es ist Verordnungshandeln. Es ist demokratisch viel schwächer legitimiert als jeder Parlamentsbeschluss, sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene. Und dementsprechend, ja, die Analyse von Friedrich Merz ist vollkommen richtig. Die Europäische Union in dieser Form ist gescheitert. Ja. Es gibt keinen Grund, ihr auch nur eine Träne nachzuweinen. Man kann sich aus dieser Konstruktion und man muss sich aus dieser Konstruktion verabschieden und man muss in der Souveränität, die auch in Donald Trump im Übrigen hervorragend vorgemacht hat, indem man sagt, prima, subsidiär, eine urliberale Forderung, also möglichst niedrigschwellig angesiedelt, also eher auf der kommunalen Ebene als auf der Weltebene, weg vom Globalismus. Vor Ort müssen die Entscheidungen getroffen werden, die gut sind für die Leute vor Ort. Und wenn denn dann jeder, wenn ein Baden-Württemberg, wenn ein Saarland, wenn eine Bundesrepublik Deutschland oder Belgien plötzlich anfängt, an die Menschen da vor Ort zu denken und das jeder da macht, fantastisch, dann ist nämlich an jeden gedacht.
Ja, aber nicht, dass ich jetzt...
Ne? Im Moment wird an eine Gruppe jeweils nicht gedacht, nämlich die, die es bezahlen müssen. Und das ist das Hauptproblem.
Milena?
Ja, ich würde gerne noch mal zu Fizzos Brief sagen, ja, den ich mir auch durchgelesen habe. Und bei aller Höflichkeit, im Grunde ist das, was Fizzo in seinem Brief aufführt, der Beweis, dass die EU mutwillig die europäische Wirtschaft ruiniert. Er verlangt ja ein Aussetzen des Emissionshandels, also der CO2-Steuer, ja, für ein paar Jahre erstmal. Ich nehme an, er meint es für immer, aber er schreibt es erstmal für ein paar Jahre, weil die Strompreise halt so absurd hoch sind. Da schreibt er auch, dass in Europa die Aluminiumproduktion extrem eingeschränkt wird, ja, weil man sich das nicht mehr leisten kann und Aluminium ohne Not im Grunde importiert werden muss aus Ländern, die sich um CO2 überhaupt nicht scheren, die ja ganz andere, die 20-fache Emissionen haben, ja. Und das beweist, also dass von der Leyen ihre und diese ganzen Komplizen in Kommission und Beirat, Parlament und in den europäischen Hauptstädten ruinieren mit Absicht den europäischen Wohlstand. Ja. Und selbst wenn man dieser CO2-Religion angehört, ist das, was hier passiert, komplett sinnlos. Ja, weil wir jetzt Aluminium bekommen, das unter viel größeren Emissionen hergestellt wurde. Ja, und das nutzt überhaupt nichts. Also im Grunde, und damit unterstützt die EU den CO2-Anstieg. Ja. Also jetzt mal alle, die an diesen Klimawandel glauben, die EU unterstützt damit den Anstieg von CO2 in der Welt. Ja. So einfach muss man das sagen. Und das ist mutwillig, das ist bösartig und das muss weg.
Ihr wird es aber nicht, das wollte ich vorhin noch einwerfen, wer jetzt glaubt, bei all dieser Offenkundigkeit und bei all den Eingeständnissen, die da auf der Weltbühne ja geliefert werden und dem Widerspruch, der völlig weg ist, abgesehen von Frau Lagarde, die ganz beleidigt ihr Handtäschchen nimmt und den Raum verlässt und Al Gore, der Bullshit brüllt, wer da glaubt, nein, dann könnten auch Konsequenzen folgen, nein, selbstverständlich nicht. Im Gegenteil, Friedrich Merz will jetzt den Mercosur-Deal, wie er sagt, nur vorläufig anwenden, so schreibt die Junge Freiheit, das ist jenes Freihandelsabkommen, was die EU mit mehreren südamerikanischen Staaten über Jahrzehnte lang verhandelte, dass das EU-Parlament eigentlich einer Durchwinkekammer, die alles mitmacht, was von oben kommt, das EU-Parlament nicht einmal durchwinken möchte und deswegen an ein Gericht verwiesen hat zur Klärung. Dieses Freihandelsabkommen möchte Friedrich Merz jetzt anwenden, weil ein so massiver Vorteil für die EU dort entstünde, dass er diese 38% prognostiziertes Wirtschaftswachstum für Deutschland mitnehmen möchte. Und komischerweise ist die deutsche Wirtschaft nicht ganz so begeistert, denn betroffen ist unter anderem sehr stark die deutsche Landwirtschaft und die Bauern, die dort betroffen sind, protestieren heftig dagegen und wollen diesen Mercosur-Deal nicht. Und wir sehen an diesem beispielhaft, dass Friedrich Merz also alles andere als in eine andere Richtung steuert. Apollo News kommentiert das mit einer Äußerung des Arbeitgeberpräsidenten Rainer Dulger und schreibt tatsächlich, dieser erhöhe nun den Druck auf die Bundesregierung, wenn er sagt, ohne Reformen bewege sich die Koalition schon hart an der Grenze zur Verantwortungslosigkeit. Dulger fordere einen Umbau des Sozialstaates. Und ja, ich weiß nicht, Milena, bei solchen Formulierungen, dass ein Stiefellecker wie Rainer Dulger seinen Staatsleuten so in den Hintern kriecht, okay, aber das dann selbst anhand der Journalisten von Apollo das so wiedergeben, ohne dass die Absurdität ja, und auch solche Formulierungen noch übernehmen. Ne? Er fordert einen Umbau, also bewege sich hart an der Grenze. Mir fällt immer wieder diese Szene aus Terence Hill und Bud Spencer ein mit Chefchen, da müssen wir mächtig aufpassen, dass da nicht zwei reinkommen. Ja, es ist doch schon lange passiert. Diese Untertreibung ist doch eine Verhöhnung der Opfer.
Ja, viele freuen sich halt noch, wenn irgendeiner überhaupt mal was sagt. Ne? Also Herr Dulger darf jetzt alle zwei Monate ein bisschen vor sich hinschimpfen irgendwo. Es wird sich ja nichts ändern. Also es kann sich nichts ändern in Deutschland. Abgesehen von der Unfähigkeit von Merz ist die CDU an einen Partner gefesselt, der ja alles ganz anders sieht. Ja, es wird keinen Umbau des Sozialstaats mit der SPD geben. Das ist ja auch etwas, was Dulger fordert. Es wird überhaupt keine wirtschaftlichen Reformen mit der SPD geben. Die einzige Partei, und das ist nun mal so, mit der Merz wirklich etwas hätte bewirken können, wäre die AfD als Koalitionspartner gewesen, weil die halt mit der CDU mehr Schnittstellen hat als die SPD. Die SPD ist komplett das Gegenteil zu dem, was Merz versprochen hat. Und so wird diese Brandmauer zum Brandbeschleuniger. Das ist ganz deutlich. Und nochmal ganz kurz zu Mercosur. Was ja bei Mercosur, ich meine, die Autoindustrie freut sich, glaube ich, über Mercosur. Aber ansonsten wird ja die Lebensmittelsicherheit in Gefahr gebracht. Also sagen wir mal unsere Lebensmittelsicherheit. Ja? Weil es kommt natürlich jede Menge günstiges Fleisch aus Südamerika, produziert ohne Bürokratiefolter der EU. Ja? Also werden die Landwirte hier nicht mehr konkurrenzfähig sein. Und wenn wir nicht mehr in der Lage sind, unsere Nahrung selbst zu produzieren, dann haben wir ein großes Problem. Erinnern wir uns nur an die Medikamente, ja, die nicht mehr in Europa, sondern in China hergestellt werden. Da gab es auch schon Engpässe. Huch, keine Antibiotika. Wir können nichts tun dagegen.
Ja.
Und ganz kurz, was ich diese Woche gesehen habe, was mir nicht aus dem Kopf will und was im Grunde zeigt, wie absurd diese EU ist. Ich habe einen Weizenhändler im Fernsehen gesehen. Der wollte mal demonstrieren, wie das heute so ist. Der hatte drei Blätter in der Hand und sagte, das waren die Vorgaben, die wir auszufüllen hatten vor 10 Jahren. Ja? Da hat ein Mitarbeiter einen halben Tag dran gesessen. Dann hat er rumgekramt, holte einen ungefähr 3 Kilo schweren Ordner hervor, 10 Zentimeter dick, ja, sagt er, und das sind die Anforderungen, die wir ausfüllen müssen heute. Dafür brauche ich 5 Mitarbeiter, die ein halbes Jahr damit beschäftigt sind. Und wir haben nichts geändert. Wir machen genau dasselbe wie vor 10 Jahren.
Tja, ihr Lieben, und welch schöneres Bild könnte es geben, um klarzumachen, dass unsere Freiheit so verloren ist wie unsere Sicherheit und auch unser Wohlstand. Und sie alle werden nicht von selbst zurückkehren, denn keine Partei und kein Erlöser wird uns von den herrschenden Verbrechern und der Parteienkorruption befreien. Es bleibt allein an uns, Massenmörder wie Karl Lauterbach oder Jens Spahn, Terroristen wie Nancy Faeser oder Landesverräter wie Fritz BlackRock und Angela Merkel, endlich den Strafen zuzuführen, nach denen ihre Taten schreien. Einzig wir selbst können Deutschland endlich zu dem machen, was es auf dem Papier lange sein möchte. Ein Land der Freiheit, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Nichts davon aber wird es je werden ohne eine Revolution. Die können wir erreichen in Frieden und mit Humor, ganz einfach dadurch, dass wir die Verbrecher bei ihren Namen nennen und ihnen die Wahrheit ins Gesicht rufen, wo immer wir sie antreffen. Ich danke euch fürs Zuhören und meinen beiden Gästen für das gute Gespräch, Marcel Lute und Milena Preradovic. Das war Nummer 226 des Nackten Niveaus. Die nächste Ausgabe folgt am kommenden Samstag, denn Widerstand ist nie zwecklos. Bis dahin denkt bitte daran, Nacktes Niveau bleibt einzig und allein durch eure freundliche Unterstützung auf Sendung. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auch diese Woche bitte auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Allen Spendern herzlichen Dank und euch allen ein wunderbares Wochenende.